ARD. Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
Und dann geht's wieder los. Immer 15 über 20 Zentimeter und immer 5 unter den 20 Zentimetern.
Daniel Schenk greift in eine Dose mit blauen Wäscheklammern, lässt seinen Blick über den Waldboden schweifen und fängt an, ein Bäumchen nach dem anderen mit einer blauen Klammer zu versehen. Für einen Laien sehen sie aus wie kahle, blattlose Stecken. Für den Förster sind die kleinen Kiefern, Eschen und Eichen die Zukunft des Waldes.
Dass wir da nichts übersehen.
Es ist ein Mischwald mit vielen alten Kiefern und Hainbuchen. Ein fränkischer Bauernwald auf einer Kuppe oberhalb des Dorfes Kleinsendelbach. Früher haben die Bauern hier ihr Brennholz geschlagen. Daniel Schenk hat eine andere Mission. Er soll untersuchen, wie viele Bäume von Rehen verbissen sind für das staatliche bayerische Vegetationsgutachten.
Esche mittelgroß ohne, Esche klein ohne, Hainbuche klein ohne, Eiche klein ohne.
Rehe lieben frische Knospen und Triebe, gerade nach dem Winter. Ein junger Baum kann aber nicht weiter wachsen, wenn seine Spitze, der sogenannte Leittrieb, von Rehen abgeknabbert wurde.
Also Hainbuche, klein Leittriebverbiss, Stieleiche, klein Leittriebverbiss, Eiche, klein Leittriebverbiss.
Daniel Schenk leitet das Forstrevier Neunkirchen am Brand im Landkreis Forchheim. Er ist einer von gut 700 bayerischen Förstern, die in diesen Wochen durch ihre Wälder streifen und die jungen Bäume begutachten. Können sie gesund aufwachsen oder sind ihre Triebe von Rehen verbissen? Heute also in Kleinsendelbach.
Herr Weißer, Schwarz, bitte sichere Standorte einnehmen.
Daniel Schenk hat die beiden Jagdpächter zur Vegetationsaufnahme eingeladen. Kleinsendelbach gehört zu den sogenannten roten Jagdrevieren mit einem hohen Wildverbiss. Es gibt 4 Stufen in der Bewertung. Von grün, Verbiss günstig, bis dunkelrot, Verbiss deutlich zu hoch.
Und ansonsten ist noch für die Jägerschaft, wer es wissen möchte, aufgenommen wird Verbiss Leittrieb, Verbiss oberes Drittel. Es ist immer nur der Verbiss aus der letzten Vegetationsperiode, sofern er klar erkennbar ist. Wir brauchen also den faserigen Abbiss, den das Schalenwild bei uns normalerweise hinterlässt.
Der Förster zeigt den Jägern, wie er vorgeht. Und das nicht ohne Grund. Das Vegetationsgutachten ist in der Jägerschaft umstritten. Denn das, was Daniel Schenk hier dokumentiert, hat spürbare Auswirkungen auf die Jagd im Landkreis Forchheim. Je nachdem, wie stark die jungen Bäume vom Rehwild geschädigt sind, umso mehr werden die Jäger schießen müssen. Denn mit dem Vegetationsgutachten in Händen setzen sich die Vertreter von Jagd, Forst und Naturschutz dann im sogenannten Jagdbeirat zusammen und legen die Abschusspläne fest. Es verwundert also nicht, dass der Bayerische Jagdverband seine Mitglieder ausdrücklich dazu aufruft, den Förstern auf die Finger zu schauen. Jäger Wilfried Schwarz sieht's gelassen.
Ich habe jetzt die Jagd in der zweiten Periode, also 11 Jahre habe ich jetzt die Jagd. Und vom ersten Jahr bis jetzt war ich immer dabei. Haben wir immer mit Daniel gemacht, mit Herrn Schenk. Und wie er das macht, das ist einfach optimal. Das ist realistisch. Für mich ist doch auch wichtig, dass wir uns dann eben zusammensetzen können, die Jägerschaft und die Waldbesitzer, und uns überlegen, wie verfahren wir mit dem Abschussplan. Und entsprechend werden wir auch unseren Abschuss angleichen.
Es geht im Vegetationsgutachten allerdings nicht um ein einzelnes Revier, sondern um den Wildverbiss in der gesamten Hegegemeinschaft. Pro Hegegemeinschaft gibt es 40 Aufnahmepunkte. Das heißt, in den nächsten Wochen wird Daniel Schenk in 39 weiteren Wäldern der Gegend Stichproben machen, die Bäume untersuchen, den Verbiss feststellen. Anhand dieser Daten wird die Verbisssituation für die Hegegemeinschaft Hetzles im Landkreis Forchheim statistisch hochgerechnet, eingeordnet und bewertet.
Wir haben immer an der ersten Pflanze, die am nächsten zu dem Fluchtstab hin ist, haben wir ein blaues Papierband, das wir hinterlassen. Das gibt dann auch die Möglichkeit für spätere Überprüfungen oder für Teilnehmer, die keine Zeit hatten, später nochmal an den Ort des Geschehens hinzuschauen und sich mal von genauem anzusehen, was wir hier jetzt genau aufgenommen haben.
Bayernweit gibt es rund 22.000 solcher Aufnahmepunkte. Sie sind wie ein riesiges virtuelles Gitternetz über den Freistaat gespannt, amtlich festgelegt und unveränderbar. Diese Gitternetzpunkte sind sozusagen der Startpunkt jeder Verbissaufnahme, egal wo in Bayern. Von hier aus muss Förster Daniel Schenk dann die nächstgelegene Fläche mit kleinen Bäumen finden.
Die Verjüngungsflächen sind nicht immer die gleichen. Es verändert sich der Wald, es verändert sich damit auch die Lichtsituation. Und unsere Aufgabe ist es neutral, immer die nächstgelegene Verjüngungsfläche zu wählen. Sie muss ein paar Voraussetzungen mitbringen, also nicht zu wenige Jungpflanzen einerseits. Es müssen wenigstens 50 Meter aufnahmegerade durchpassen, also nicht alles in einem Fleck, wo der Verbiss vielleicht stärker oder schwächer sein könnte.
Das Waldstück bei Kleinsendelbach war noch nie in der Verbissaufnahme. Bisher standen hier große Kiefern, Eschen und Hainbuchen, die den Wald dunkel gehalten haben. In einem dunklen Wald gibt es aber kaum junge Bäume, denn die brauchen Licht. Das Licht ist in den letzten Jahren entstanden, nachdem viele Altbäume abgestorben oder durch Stürme umgekippt sind.
Und jetzt ist das erste Mal eigentlich nach all den Jahren, dass ich sagen kann, hier innen drin ist eine Situation entstanden, dass der Jungwald auch gebraucht wird. Es ist ein richtiges Loch oben im Kronendach, die ganzen dürren Bäume, zwischen denen wir stehen, die haben Platz gemacht. Und ich bin gespannt, ob wir in 3 Jahren, wenn wir wiederkommen, durchwachsen konnten oder ob es nicht gereicht hat.
Daniel Schenk stapft einmal quer durch die Waldfläche und steckt auf einer Linie von 50 Metern 5 Stäbe in den Boden. An diesen 5 Messpunkten begutachtet er die Bäume. 15 Bäume größer als 20 Zentimeter, 5 Bäume kleiner als 20 Zentimeter. Klingt extrem zeitintensiv. Ist es auch, sagt Daniel Schenk.
Es ist eine mordsmäßige Arbeitsbelastung, das muss man klar sagen. Auf der anderen Seite, wenn ich schaue, wo haben wir Verjüngungsflächen, was hat sich verändert im Wald, auch wirklich eine gute Möglichkeit, dass ich übers Revier wiederkomme. Ich kriege also wieder ein besseres Gesamtbild über den Waldzustand, auch über die Schäden im Altwald, wo hat sich eine neue Lücke ergeben. Und ich bin wirklich immer neugierig, was herauskommt. Ich weiß das nicht, die Ergebnisse werden erst später ausgewertet. Also eine Faszination hat's.
Seit 1986 wird das Forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung, so der offizielle Name, von der Bayerischen Forstverwaltung erhoben. In einem aufwendigen wissenschaftlichen Verfahren. Zur letzten Vegetationsaufnahme im Jahr 2021 war bayernweit jede 4. kleine Eiche vom Rehwild verbissen. Bei den Edellaubhölzern wie Bergahorn und Ulme das gleiche Bild. Die Hälfte der rund 750 bayerischen Hegegemeinschaften ist seit Jahren rot, hat also einen zu hohen Wildverbiss. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber wird deshalb nicht müde, die Bedeutung der Vegetationsaufnahmen für den Waldumbau zu betonen. Verbunden mit der Aufforderung an die bayerischen Jäger, engagierter zu schießen.
Wir brauchen einfach waldverträgliche Wildbestände. Das heißt nicht, dass wir einen Wald ohne Wild wollen, ganz im Gegenteil, sondern es geht um die Ausgewogenheit. Wir wollen keine verstärkte Verbisssituation. Der Wald muss sich auch natürlich verjüngen können. Denn eins ist klar, der Klimawandel schlägt schneller zu, als uns lieb ist. Und deswegen müssen wir auch da weiter vorankommen.
Im Norden Bayerns ist die Lage besonders dramatisch. In Oberfranken sind in den letzten Jahren 10.000 Hektar Fichtenforste zusammengebrochen. Riesige Kahlflächen prägen die Höhen des Frankenwaldes. Auch hier sind bayerische Förster in diesen Wochen zu Vegetationsaufnahmen unterwegs. Und da sich das amtliche Messpunkteraster nicht um Veränderungen in der Landschaft schert, suchen viele Förster ihre jungen Bäumchen hier mittlerweile auf Kahlflächen. So wie bei Gößmis im Landkreis Hof, wo Förster Albrecht Roth und Jäger Kai Kurt Acht geben müssen, bei der Vegetationsaufnahme über keinen der Baumstümpfe zu fallen, die knöchelhoch aus dem Waldboden ragen.
Gut, die ja, ist die über 1,30 vermutlich?
1,40, ja.
Die beiden arbeiten Hand in Hand. Während Förster Albrecht Roth die Daten ins Notebook eingibt, untersucht Jäger Kai Kurt die jungen Bäume.
Also ich sehe dann auch selber mal im Holz, wie es bei mir im Revier ausschaut. Und vor allen Dingen möchte ich gerne wissen, inwieweit die Aussage, wo dann später kommt, per Post, akzeptabel ist.
Im Vegetationsgutachten 2021 hatte seine Hegegemeinschaft die Empfehlung, Abschuss erhöhen bekommen. Der rundliche Mann mit dem grünen Filzjagdhut hält den Messstab an eine Zitterpappel.
1,20, ja.
Dann ist er noch dabei.
1,25.
Sonstiges Laubholz, größte Stufe. Oben in Ordnung.
Seitentrieb.
Förster Albrecht Roth betreut das Revier Helmbrecht seit 20 Jahren. Es ist seine 7. Verbissinventur. Der drahtige Mann mit dem tief zerfurchten Gesicht lässt seinen Blick über die Kahlfläche schweifen. In diesem Jahr habe das Gutachten eine besondere Bedeutung, sagt er. Nach all den Borkenkäferjahren zähle hier im wahrsten Sinne des Wortes jeder kleine Baum.
Die Waldbesitzer können zwar einen kleinen Teil von der ausgefallenen Fläche wieder pflanzen, aber der Großteil muss eigentlich aus dieser Naturverjüngung, nenne ich das, aus den Samen von den Altbäumen von selber wiederkommen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass Fichten wieder mit draufkommen, weil sonst haben wir denselben Wald wie vorher, sondern dass die Mischbaumarten, hier haben wir Eiche, Zitterpappel, Buche und die gepflanzten Tannen mit dabei oder Birken auch, ja.
Obwohl die Förster auch gepflanzte Bäume dokumentieren, liegt der Fokus auf der Naturverjüngung. Also jenen kleinen Bäumen, die von selbst im Waldboden keimen. Sie haben einige Vorteile. Sie können, anders als die beschnittenen Baumschulpflanzen, von Anfang an ein stabiles Wurzelsystem ausbilden, sind an den Standort angepasst und kosten den Waldbauern gar nichts.
Und wir haben sogar zwei Eichen nebeneinander.
Albrecht Roth hat sich neben zwei kleine Eichen gekniet. Sie haben noch ein paar dürre Blättchen vom Vorjahr an den Zweigen hängen. Aber auch ihre Triebspitzen sind bereits vom Rehwild verbissen.
Das wäre der wichtige Baum in unserem Klimawandel, den wir dringend brauchen, weil die Eiche mit Trockenheit und den steigenden Temperaturen besser zurechtkommt als die Fichte. Und wenn die jetzt eben zurückgebissen sind, dieses Jahr die Seite, nächstes Jahr die Seite, werden die Fichten unverbissen vorbeiwachsen und die wird untergehen drunter. Und wird in der neuen Waldgeneration keine Rolle spielen.
Während immer mehr Förster angesichts sterbender Wälder eine stille Verzweiflung zu packen scheint, sind die Funktionäre des Bayerischen Jagdverbandes zusehends genervt vom ewig gleichen Vorwurf, sie würden zu wenige Rehe schießen.
Dass diese Bevormundung, die es seit zig Jahren gibt, das ist ein Grund, warum es diesen Forst-Jagd-Konflikt gibt. Und aus dem müssen wir einen Ausweg finden.
Stefan Eul, Vorsitzender des Kreisverbandes Naila in Oberfranken. Anfang Februar, Bauernhofmuseum Klein-Losnitz im Landkreis Hof. Zum Start der Vegetationsaufnahmen hatte das Amt für Landwirtschaft und Forsten Bayreuth Münchberg die Spitzen der oberfränkischen Wald- und Jagdszene zur Podiumsdiskussion eingeladen. Amtsleiter Michael Schmidt versuchte, dem Vorbild seiner Ministerin folgend, die anwesenden Jäger zur Zusammenarbeit zu gewinnen.
Man sieht es an allen Ecken und Enden. Unser Wald leidet. Es sind dramatische Verluste an Waldfläche. Und das ist auch eine Motivation, warum wir das hier durchführen. Aber jetzt werden die Weichen gestellt für die nächsten 3-4 Jahre, die ganz entscheidend sind für die Zukunft des Waldes in Oberfranken und damit auch für unsere Heimat.
Die oberfränkischen Jagdfunktionäre blieben jedoch reserviert, denn die Skepsis ist groß. Viele Jäger befürchten, mit Hilfe des staatlichen Vegetationsgutachtens für etwas herangezogen zu werden, das der Forst ganz allein zu verantworten habe. Die Mammutaufgabe des Waldumbaus. Stefan Eul.
Die aktuellen Schadereignisse wie massive Borkenkäferkalamitäten und Trockenschäden resultieren natürlich genau daraus. Man hat aus der Fichte gesetzt und hat das große Risiko, dass die Fichte im Prinzip mit sich bringt, lange Zeit ignoriert. Jetzt kriegt man halt die Quittung dafür.
Der Vorsitzende der Jägerschaft Naila ist ein ruhiger, fast zurückhaltend wirkender Mann. Es kommt während seiner Rede zu keiner aggressiven Konfrontation mit den vor ihm sitzenden Spitzen von Bayerischem Waldbesitzerverband, Regierung von Oberfranken und Forstbehörde. Und doch wird klar, das Verhältnis zwischen Jägern, Förstern und Waldbesitzern ist angespannt, das gegenseitige Misstrauen groß.
Wir Jäger empfinden das Gutachten tatsächlich als Gängelung, weil es im Prinzip nur darauf ausgerichtet ist, die Abschusspläne ständig zu erhöhen. Es ist eine Stichprobe, die da gemacht wird, mit der man gewisse Aussagen sicher treffen kann, aber wissenschaftliche Grundlage für die Abschussplanung ist es nicht.
Das sieht die Forstseite anders. Das Vegetationsgutachten mit seinen Daten zum Wildverbiss ist die Grundlage für die behördliche Abschussplanung. Das wurde von verschiedenen bayerischen Gerichten auch so bestätigt. Der Bayerische Jagdverband bleibt jedoch bei seiner Haltung. In einer Pressemitteilung zum aktuellen Vegetationsgutachten heißt es, das Gutachten sei als alleinige Grundlage für die Erstellung einer Abschussplanung ungeeignet und kann somit keine jagdliche Relevanz haben.
Was kritisiere ich an dem Gutachten? Es sind mehrere Dinge. Nach meiner Erfahrung wird die Aufnahme sehr gut durchgeführt, die wird sehr professionell durchgeführt. Und die Zahlen, die am Ende rauskommen, die sind auch in dem Moment nachvollziehbar. Aber es gibt dann keinen Zusammenhang zwischen den eigentlichen Zahlen, die dort rauskommen, und dem Wortgutachten, das anschließend erstellt wird. Das ist tatsächlich die persönliche Auffassung des Gutachters.
Der Vorwurf ist massiv. Das staatliche Vegetationsgutachten, Grundlage der behördlichen Abschussplanung, eingefärbt durch die Brille eines Försters? Dazu muss man wissen, die Verbissaufnahmen, die Förster wie Albrecht Roth und Daniel Schenk auf der Fläche durchführen, sind nur die statistische Basis. Die Bewertung, also das eigentliche Gutachten, schreibt ein leitender Beamter der Forstverwaltung. Der Gutachter bezieht allerdings auch weitere Aspekte, wie Waldbegänge mit Jägern und Förstern, Ausnahmesituationen wie Kahlflächen und die forstliche Historie der Wälder mit ein. Michael Schmidt.
Gutachten haben immer eine subjektive Komponente dabei, sonst wären sie keine Gutachten. Wir nehmen die Zahlen an die Hand, bewerten die, aber nebenbei tritt natürlich auch der forstliche Sachverstand, die Zahlen zu interpretieren und natürlich auch unsere örtliche Erfahrung hier mit einfließen zu lassen.
Zurück zu Daniel Schenk im Landkreis Forchheim. Auch nach Stunden der Verbissaufnahme scheint der Förster nicht müde zu werden. Er kriecht unter querliegenden Baumstämmen hindurch, liegt bäuchlings auf dem Waldboden und kämpft sich durch stachelige Brombeeren.
So, die Kleinen.
Der Förster ist inzwischen bei den Keimlingen angekommen, also den ganz kleinen Bäumen unter 20 Zentimetern.
Da haben wir einmal Eiche mit Verbiss, einmal Eiche ohne, einmal Eiche mit und dann haben wir noch einmal Edellaubholz ohne. Das war jetzt eine Kirsche, auch sehr trockenverträglich.
Und hier wird es spannend. Denn die Keimlinge zeigen, welches Potenzial dieser Wald hätte, wenn, abgesehen von einer intensiven Jagd, auch die Waldbesitzer ihren Anteil am Waldumbau leisten. Indem sie ihre Wälder pflegen, hin und wieder Bäume fällen und so den Wäldern Licht geben. Eiche und Kirsche beispielsweise sind Lichtbaumarten. In einem dunklen Wald sterben sie irgendwann ab, sagt Daniel Schenk.
Es kann durchaus sein, dass wir jetzt andere Baumarten finden, die vielleicht nicht höher wachsen, aufgrund der Lichtsituation zum Beispiel, aber die vorhanden wären.
Der Wald bei Kleinsendelbach wurde lange nicht gepflegt. Er hat den Charme eines Naturwaldreservates mit vielen umgestürzten Bäumen und Totholz am Boden. Und genau hier setzt eine weitere Kritik der Jägerschaft an. Auch Faktoren wie Licht, Pflanzendichte und die Qualität des Waldes sollten in die Begutachtung einbezogen werden, nicht nur der Wildverbiss.
Natürlich gibt es viele weitere Faktoren, die da reinspielen, ob die Bäume verbissen sind oder nicht. Nicht nur die Zahl der Rehe, die dort unterwegs ist, sondern vielleicht auch, wie sind die beunruhigt, trauen die Tiere sich überhaupt noch raus auf die andere Äsung und wie sind denn die jungen Bäumchen dem Licht ausgesetzt, können die denn überhaupt wachsen? Denn selbst wenn kein einziges Reh da wäre, könnte im dichten Fichtenholz keine Eiche wachsen. Man braucht also das Licht da drinnen. Und das sind die Streitpunkte zwischen Jägern und Förstern, weil am Ende dann den Jägern oft vorgeworfen wird, ihr jagt nicht richtig. Und die Jäger sagen, selbst wenn ich alles erschieße, kommt es immer noch nicht zu der erwünschten Naturverjüngung, weil vielleicht das Licht fehlt.
Der hier spricht, ist selbst Jäger und bayerischer Wirtschaftsminister. Und nun hat die Forstseite ein Problem. Denn seit der Landtagswahl im Herbst 2023 ist nicht mehr Landwirtschaftsministerin Michaela Kanniber für die Kontrolle der Jagd zuständig, sondern Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Und der spricht sich offen für Änderungen am Vegetationsgutachten aus.
Ja, es sollte erweitert werden, aber leider Gottes sind wir uns hier nicht ganz einig geworden. Wir haben ja in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, unter Einbeziehung aller Beteiligten. Und da gibt es dann eben Bedenken, diese Faktoren mit aufzunehmen. Ich halte es trotzdem für richtig, dass man es täte.
Die Beteiligten, von denen Aiwanger spricht, das sind zum Beispiel der Bayerische Bauernverband und der Bayerische Waldbesitzerverband. Die sollten, laut Koalitionsvertrag, ihr Veto einlegen dürfen. Und genau das taten sie auch, sagt Götz von Rotenhahn, Vizepräsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes. Die Vertretung der Waldbesitzer wehrt sich vehement gegen Änderungen am Vegetationsgutachten. Gerade für kleine Waldbesitzer seien die objektiven Zahlen zum Wildverbiss wichtig, um ihre Interessen gegenüber der Jägerschaft durchzusetzen, so Rotenhahn.
Für unsere Waldbesitzer ist es eine Möglichkeit zu sehen, ob die Ziele der Jagd vor Ort erfüllt werden, ob ihre Waldumbaubemühungen entsprechend jagdlich begleitet werden. Es ist ein Instrument, um gegenüber ihren Jagdvorständen, gegenüber den unteren Jagdbehörden darauf hinzuweisen, dass hier noch Defizite bestehen. Und insofern dient das Vegetationsgutachten dem Eigentumsschutz unserer Waldbesitzer, genauso wie es dem Interesse der Allgemeinheit dient, dass in Zukunft natürlich gemischte Bestände heranwachsen können.
Und auch das gehört zur Wahrheit. Die Förster zählen nicht nur den Wildverbiss. Jeder Förster hat die Möglichkeit, auch Informationen zur Lichtsituation beizufügen. Ja, selbst die Pflanzendichte, also die Anzahl der jungen Bäume, wird dadurch widergespiegelt, dass ein Förster wie Daniel Schenk auf dem Waldboden liegt und akribisch mit dem Zollstock den Radius nachmisst, in dem er seine 15 Jungpflanzen gefunden hat.
Also, dann sind wir zurück auf 1,01 Meter. Und zwar haben wir einmal Edellaubholz ohne, nochmal Esche ohne, nochmal Esche ohne.
Je kleiner der Radius, in dem er die 15 Bäume findet, umso höher die Pflanzendichte.
Alles drin?
Ja.
Dann gehen wir zum letzten.
Das Vegetationsgutachten ist kein starres Konstrukt. Es hat im Laufe der Jahre immer wieder Änderungen erfahren. Zuletzt 2021, als für jedes Jagdrevier die Möglichkeit einer sogenannten revierweisen Aussage eingeführt wurde. Diese kann im Anschluss zu den bayernweiten Vegetationsaufnahmen von jedem Jagdpächter kostenlos für sein Revier angefordert werden, sagt Daniel Schenk.
Wir können dann auch beschreiben, wie dieses Revier zusammengesetzt ist, dass es vielleicht einen kleineren Waldanteil hat, dass es vielleicht höhere Trockenschäden hat, dass es besondere Lichtsituationen gibt. Und da kann man das Bemühen der Jägerschaft dann auch natürlich anders würdigen. Man kann aber auch kritische Situationen klarer ansprechen und wortwörtlich ins richtige Licht rücken und kann sagen, ja, liegt am Verbiss oder liegt an der Lichtsituation. Aber am Gutachten selber letzten Endes führt kein Weg dran vorbei. Das wird nach Strich und Faden Seite für Seite so umgesetzt, wie wir es immer schon gemacht haben.
Warum also der ganze Streit um die Aussagekraft des Gutachtens? Um die Subjektivität der Forstbeamten und fehlende Parameter bei der Bewertung? Ist es am Ende nur ein Manöver, um abzulenken vom eigentlichen Problem, nämlich, dass die Hälfte der 750 bayerischen Hegegemeinschaften seit Jahren viel zu hohe Verbisszahlen hat? Dass nur ein Bruchteil den Empfehlungen aus dem Vegetationsgutachten Folge leistet? Im Jahr 2015 sollten 266 Jägerringe ihren Abschuss erhöhen. 15 haben es getan. 2018 sollten sogar 308 Hegeringe intensiver jagen. Ein Zehntel hielt sich dran. Ohne juristische Konsequenzen. Zu diesen Zahlen möchte sich kein Forstbeamter, kein Vertreter der unteren Jagdbehörden und auch kein Jäger öffentlich äußern. Nachzulesen sind sie auf der Plattform waldohnezaun.de. Ein privates Gutachterbüro wertet die Ergebnisse des Vegetationsgutachtens aus und verknüpft sie mit den amtlichen Abschusszahlen. Was sagt der neue Jagdminister dazu? Wie will Hubert Aiwanger die dauerhaft roten Hegegemeinschaften in den Griff bekommen und die Jäger dazu bewegen, ihre gesetzliche Pflicht zu erfüllen?
Dort, wo es seit Jahrzehnten nicht passt, muss man mal an den Werkzeugen was ändern. Denn wenn man 30 Jahre lang rummacht und es ist ewig rotes Gebiet, dann kann man nicht sagen, jetzt machen wir 30 Jahre so weiter und hoffen, dass es dann irgendwie besser wird, sondern da muss man genau die Ursachen analysieren und genau die Ursachen abstellen. Müssen wir den Wildbestand reduzieren, müssen wir die waldbaulichen Voraussetzungen für die Naturverjüngung verbessern und das ist am Ende wohl eine Kombination verschiedener Maßnahmen, die aber das Ziel haben muss, die Naturverjüngung besser hochzubekommen.
Das hat Jagdminister Hubert Aiwanger aber nicht alleine in der Hand. Für den Waldumbau ist weiterhin Forstministerin Michaela Kaniber zuständig.
Wir wären wieder soweit.
Ja.
Also, da haben wir eine Hainbuche klein.
Daniel Schenk ist mit seinen Begleitern auf die nächste Verjüngungsfläche gewechselt. 40 Stichprobenpunkte pro Hegegemeinschaft hat er zu bearbeiten und die Zeit drängt. Der Förster biegt einen bereits grünen Himbeerzweig beiseite, um besser sehen zu können. Die Natur ist heuer schon wieder früher dran.
Die Himbeere ist auch schon am Ausschlagen. Das wird also in kurzer Zeit auch richtig grün hier. Da muss man also sehr genau schauen, dass wir nichts übersehen. Wenn wir vor lauter grünen Blättchen, egal welcher Strauchart, nichts zu sehen ist, da müssen wir immer mehr suchen. Wir müssen mit den Händen zwischendrin gucken, ob da noch was dabei ist. Wir müssen ja, wie gesagt, immer die nächste Verjüngungsgerade finden. Und wenn die schon zugewuchert ist, haben wir ein Problem.
Im Mai werden alle bayerischen Förster mit ihren Aufnahmen fertig sein. 4 Wochen lang haben die betroffenen Jagdvorstände und Jagdpächter dann die Möglichkeit, sich zu den Ergebnissen zu äußern. Erst dann wird das eigentliche Vegetationsgutachten verfasst. Im Herbst stellt es Landwirtschaftsministerin Michaela Kannibal dann im Bayerischen Landtag vor.